Willkommen zur D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ein Hallo geht an Nora Hespers, Online-Redakteurin. Mein Name ist Ingo Rockenberg. Und wer heute die Schlagzeilen über Spanien und Portugal liest, bekommt folgende zu Gesicht. A. Finanzkrise. Moody's stuft Kreditwürdigkeit spanischer Banken ab. Dann Spanien muss immer höhere Zinsen für Anleihen zahlen. Und über Portugal klingen die Schlagzeilen ungefähr so. Viele Portugiesen wollen ihr Land verlassen oder Fluglotsenstreik beeinträchtigt Flugverkehr. Aber auch was Sportliches, Ronaldo hat eine Rechnung mit dem DFB offen. Ein Mann, der über diese Themen für die ARD berichtet, heißt Reinhard Spiegelhauer. Er ist zuständig für Spanien, Portugal und Andorra. Über seinen Korrespondentenalltag, über die Entwicklung der Länder und über Sport wollen wir heute Abend reden. Hallo Herr Spiegelhauer.
Ja, schönen guten Abend.
Jetzt fragen wir uns, warum ist die Leitung so schlecht? Aber es hat einen ganz persönlichen Grund, nämlich Sport. Eigentlich erreichen wir Sie sonst im ARD-Studio in Madrid, aber wir haben uns vorgenommen, heute Abend über Skype mit Ihnen zu sprechen, denn Sie sind auf der Insel Lanzarote. Klären Sie uns auf, warum Sie dort sind.
Ich bin da, weil ich morgen beim Ironman Lanzarote starten werde. Ja, und das ist im Grunde schon die ganze Erklärung. Das Rennen mache ich zum dritten Mal jetzt. Es ist ein sehr spannendes Rennen, was mich sehr fasziniert, von dem ich irgendwie nicht loskomme. Und deswegen bin ich gerade auf der Insel.
Aber man läuft ja auch nicht regelmäßig den Ironman. Und Sie sagen, Sie sind schon zum dritten Mal auf Lanzarote angetreten. Insgesamt habe ich gelesen, dass Sie schon sechsmal Ironman-Finisher sind. Oder sind es mehr mittlerweile schon?
Na, der in Lanzarote morgen, das wird der siebte, vorausgesetzt, ich schaffe es, ihn zu finishen wieder. Ich bin in diesem Jahr, habe ich meinen Trainingsplan sehr stark untererfüllt. Genauer gesagt, habe ich den Trainingsplan überhaupt nicht ausfüllen können. Sie haben es ja gerade schon gesagt, wir haben Krise in Spanien noch und nöcher. Und wenn da aktuelle Informationen kommen über zum Beispiel Moody's, die mal wieder die Bonität von Spanien senken, dann schmeißt das jeden Trainingsplan über den Haufen. Da kann man einfach nicht nach dem fest geplanten Plan trainieren. Das heißt, in diesem Jahr bin ich da völlig raus und das geht wirklich nur darum zu finishen. Was ich dagegen übererfüllt habe, ist mein Ernährungsplan und deswegen habe ich leider auch 5 Kilo zu viel auf den Rippen. Das alles macht die Sache morgen besonders spannend, für mich jedenfalls.
Aber wenn Sie morgen Abend ins Ziel kommen, dann ist es so, wie viel Kilo haben Sie dann verloren?
Ehrlich gesagt, ich habe das nie nachgemessen, weil danach bemüht man sich dann ja auch möglichst schnell, alles wieder aufzufüllen. Man ist ja auch während des Rennens angehalten, unbedingt was zu essen. Also man packt sich dann diverse Riegel mit aufs Fahrrad drauf, stellt sich sogar einen Wecker, dass man alle 20 Minuten dran denkt, auch was zu essen. Ein bisschen was geht schon runter. Man verliert natürlich Flüssigkeit, auch wenn man immer nachkippt während des Rennens. Aber ich habe noch nie nachgemessen, wie viel es tatsächlich ist.
Machen Sie uns kurz mal ein bisschen neidisch. Wetter auf Lanzarote?
Das ist nicht wirklich zum Neidischwerden. Es ist schwül, es ist heiß, es ist sehr windig, ein heißer Wind und starker Wind, was natürlich auch beim Radfahren, zumindest wenn er von vorne kommt, ein bisschen von Nachteil ist. Aber immerhin, man fährt ja einmal um die ganze Insel rum. Das heißt, man hat eben mal von vorne, mal von hinten. Das gleicht sich so einigermaßen wieder aus.
Über Ihre Leidenschaft dem Ausdauersport werden wir definitiv in dieser Sendung noch genauer sprechen. Erstmal wollen wir ein paar Daten über Sie wissen. Geboren sind Sie im Jahr 1965 wo?
Ich wusste gar nicht, dass das hier so intim wird. Geboren bin ich in Fürth in Bayern.
Okay, wir überspringen die Schulzeit, aber steigen gleich im Studium in Erlangen ein. Dort haben Sie das Fach Biologie studiert. Wollten Sie wirklich Biologe werden?
Also die Auswahl war Biologie oder Journalismus. Ich habe mich dann am Ende für Biologie entschieden und bin trotzdem hernach dann beim Journalismus gelandet. Eigentlich ganz lustig und ich bedauere das auch nicht. Das Biologiestudium war sehr interessant. Auch die Zeit, die ich als Biologe gearbeitet habe, war recht interessant. Es war nur leider eine etwas brotlose Kunst. Und dann erreichte mich der Anruf von einer auch Biologiestudentin, die aber vorher schon Rundfunktechnik gelernt hatte, dass man im Radio möglicherweise Naturwissenschaftler suchen würde. Daraufhin habe ich mich dann bei diversen ARD-Sendern beworben. Bin am Ende dort gelandet, wenngleich nicht unbedingt deswegen, weil ich Naturwissenschaftler bin.
Worüber haben Sie Ihre Diplomarbeit geschrieben?
Das wollen Sie auch nicht wirklich wissen.
Ich habe
meine Diplomarbeit geschrieben über räumliche und zeitliche Strukturveränderungen in einer mediterranen Zwerginselgesellschaft. Also kein Wunder, dass das brotlos war am Ende.
Sie müssen noch einmal den letzten Satz wiederholen, weil die Verbindung ein bisschen schlechter wurde.
Also wir wollen es genau wissen. Es ist kein Wunder, dass das brotlos war, wenn man über räumliche und zeitliche Verteilungsmuster in einer mediterranen Zwergbinsengesellschaft Diplomarbeit schreibt.
Okay, aber ich habe gelesen, dass Sie Ihre Studien in Spanien schon bereits gemacht haben. Stimmt das?
Das ist richtig, denn diese mediterrane Zwergwinzengesellschaft, die befand sich in der Nähe von der Meerenge oder an der Meerenge von Gibraltar. Ich habe dort zwei klare Flecken untersucht, sehr genau untersucht, bin da ein halbes Jahr gewesen für die Feldforschung, habe da sehr, sehr viele Daten erhoben und anschließend ausgewertet und eine schöne Diplomarbeit geschrieben. Nur leider ist damit eben kein Geld zu verdienen.
Wir steigen aufs Telefon um. Die Verbindung ist sehr schlecht und das Wunderbare an dieser Sendung ist, deshalb haben wir sie gewagt, weil wir wollen bei D-Radio Wissen auch ein Programm bieten, das ein bisschen außergewöhnlich ist und dementsprechend haben wir uns gewagt, die Skype-Verbindung nach Lanzarote aufzubauen. Wir versuchen jetzt gleich über Telefon die Leitung aufzubauen. Vielleicht ist die ein bisschen besser. Wir hören jetzt ein bisschen Musik, denn Herr Spiegelauer hat auch die Musik bestimmt und hat sich einen Song von Celia Cruz gewünscht. Den hören wir jetzt. Ein Dankeschön geht an Alexander Stojanov. Er hat uns die Leitung quasi nach Lanzarote wieder aufgebaut, aber nicht via Skype, sondern das gute alte Telefon. Reinhard Spiegelauer ist heute unser Gast in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Er läuft morgen beim Ironman auf Lanzarote mit und wir sind gerade hängen geblieben bei der Diplomarbeit nochmal. Können Sie uns nochmal den Titel genau sagen?
Der Titel lautet Räumliche und zeitliche Verteilungsmuster in einer mediterranen Zwergbinsengesellschaft. Das sind kleine Pflänzchen, die sind gerade mal, so 3, 4, 5, 6, 7 Zentimeter hoch.
Ich wollte schon nachgefragt haben.
Da haben wir dann drüber gesprochen, ist dabei die Faszination entstanden oder war die schon viel früher für die Iberische Halbinsel da?
Also das Studium war natürlich und die Diplomarbeit waren natürlich wichtig. Meine Fakultät, der Professor, der uns da angeleitet hat, der hatte einfach ein Faible für mediterrane Vegetation. Deswegen sind wir da relativ häufig zu Exkursionen hingefahren. Da gab es dann auch einmal während des Studiums eine sogenannte große Exkursion von immerhin 4 Wochen, auch da in der Nähe von Gibraltar. Und das war schon sehr faszinierend, so lange dort unten zu sein, das alles zu sehen, diese spannende Landschaft einerseits und andererseits auch gleich zu merken, was für liebenswerte, offene, freundliche Menschen da sind. Und das kannte ich aber vorher schon von einer anderen Reise, die ich nach dem Abitur gemacht habe. Da bin ich nämlich mit 5, 6 Freunden zusammen mit dem Fahrrad durch Spanien gefahren, 4 Wochen lang. Das war Mitte der 80er. Da sind wir natürlich noch angeguckt worden, als ob wir vom anderen Stern wären. Da waren die Straßen noch ganz anders, als die heute sind in Spanien. Da waren die Dörfer wirklich noch richtige Dörfer. Und immer wenn wir auf so einen Dorfplatz gekommen sind mit unseren Fahrrädern, dann sind die Kinder auf uns zugestürmt, haben angefangen, uns auszufragen, woher wir kommen, was wir machen, wer wir sind. Und das war eine sehr spannende Reise und hat mich sehr für das Land auch eingenommen.
Und Sie waren dann stolz, als Sie 2009 dann fester Korrespondent geworden sind. Vorher waren Sie ab und zu Vertreter, waren Chef von Dienst beim Hessischen Rundfunk, das haben Sie schon bereits gesagt. Bewirbt man sich auf eine Korrespondentenstelle oder wird man ernannt?
Nein, man bewirbt sich schon. Da gibt es natürlich für eine Korrespondentenstelle in aller Regel mehrere Menschen, mehrere gute, fähige Journalisten, die sich dafür interessieren, weil sie das Land gut kennen oder weil sie sich einfach auch in diesem Land besser auskennen wollen. Man muss ja nicht unbedingt schon alles über das Land wissen, das kann man auch nicht. Natürlich erfährt man ganz viel in der Zeit, in der man dort lebt. Also insofern ist das schon ein Wettbewerb, dass ich natürlich schon eine längere Zeit in Spanien verbracht hatte, dass ich das Land schon ganz gut kannte und dass ich eben relativ häufig und viele Jahre zuvor schon als Vertreter dort war, war sicherlich ein Pluspunkt, der mir am Ende geholfen hat.
Ich habe mit Julio Segador in Buenos Aires mal eine Sendung gehabt und er hat gesagt, es war sein absoluter Traum, diese Stelle zu erhalten. Geht es Ihnen ähnlich?
Absolut. Ehrlich gesagt, ich bin also ein ganz kleines bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, denn als ich zum Hessischen Rundfunk gekommen bin im Jahr 2000, da wusste ich das nicht, dass der Hessische Rundfunk den Korrespondentenplatz innerhalb der ARD für Spanien vergibt. Aber als ich das mitbekommen habe, dann habe ich natürlich sofort angefangen, in die Richtung zu graben und habe schlussendlich, was mich sehr freut, Erfolg gehabt.
Schauen wir ein bisschen mal auf Ihren Korrespondentenalltag. Heute kam die Meldung rein, Moody's senkt in Euro-Krise Daumen über Spaniens Banken. Wie beginnt Ihr Tag, wenn Sie solche Meldungen hören? Werten Sie erstmal alle Medien aus oder stürzen Sie sich direkt auf eine und bearbeiten Sie gleich das Thema?
Also ich bearbeite das Thema in aller Regel schon sehr zügig, vor allem bei so einer Geschichte, die im Grunde in Anführungsstrichen olle Kamellen ist. Denn dass in Spanien irgendwas runtergewertet wird, das haben wir ja im Grunde im Wochentakt. Und das ist auch so, dass das in Spanien eigentlich niemanden mehr großartig aufregt. Und nachdem ich das wusste und mir das klar war, hatte ich auch gleich heute Morgen eben den entsprechenden Ansatz, um einen Beitrag darüber zu machen für die Mittagssendung. Das geht dann oftmals relativ leicht, wenn es solche in Anführungsstrichen Standardthemen sind. Wenn es natürlich was ganz Überraschendes ist oder wenn es ein großes Unglück ist, dann ist die Arbeit ein bisschen anders. Dann muss man natürlich sehr genau gucken, wo kriege ich jetzt möglichst viele umfassende, verlässliche Informationen her. Da muss man möglichst viel auswerten und auch natürlich direkt telefonieren, direkt nochmal anfragen. Bei der Guardia Civil zum Beispiel, das hatten wir kürzlich, als die Meldung kam, dass angeblich auf Teneriffa ein Flugzeugentführer in einem Flugzeug säße und das Flugzeug beiseite gestellt sei und umstellt würde von Guardia Civil Beamten. Da musste man natürlich erstmal nachhorchen, ob das wirklich stimmt. Und die Guardia Civil hat dann abgewinkt, hat gesagt, Falschmeldung.
Wie sind die spanischen Medien denn heute mit der Herabstufung der Banken durch Moody's umgegangen? Wie wurde das kommentiert?
Das war erstmal ungefähr, also aufgemacht hat das Fernsehen beispielsweise mit alles ganz schrecklich, es geht in den Keller. Gemeint waren allerdings die Temperaturen. Denn die Temperaturen, genau. In Spanien hatten wir hier nämlich jetzt ungefähr eine Woche lang Sahara-Winter und es war 35 Grad heiß, was für den Mai schon noch ziemlich warm und unangenehm ist. Und das war im Grunde die Top-Meldung, dass, wie gesagt, irgendeine Herabstufung durch eine dieser drei großen Agenturen kommt. Daran hat man sich im Grunde schon so ein bisschen gewöhnt, dass das so im Wochen-, zwei Wochen-, drei Wochen-Takt kommt. Insofern ist das relativ weit hinten gelandet auf Stufe 3 oder 4. Und das lässt sich ja auch in aller Regel relativ leicht erklären. Das sind ja im Prinzip technische Vorgänge. Wenn es dem Staat relativ schlecht geht oder wenn in eine Bankenreform gemacht wird und die Banken daraufhin weniger Gewinn machen oder vielleicht sogar sich Geld vom Staat pumpen müssen, dann ist natürlich klar, dass das schlecht für die Banken ist und dass das für die künftige Entwicklung der Banken schlecht ist. Und insofern ist natürlich auch logisch, dass eine Ratingagentur die Banken dann runterstufen wird. Also da regt sich keiner mehr großartig drüber auf. Die schütteln nur noch mit dem Kopf, weil der Rhythmus ja eigentlich der ist, es wird verlangt, dass es Reformen gibt. Sonst wird runtergestuft, dann werden die Reformen gemacht und es wird runtergestuft, weil die Reformen kamen.
Also ein Teufelskreis quasi. Herr Spiegelauer, es ist so, ich habe jetzt notiert, Temperaturen wurde heute debattiert, dann wurde auf Moody's ein bisschen geblickt. Aber was sind die Themen derzeit in Spanien? Worüber debattiert Spanien außer den Temperaturen?
Also wenn Sie von heute sprechen, dann ist heute in Spanien natürlich auch der Börsengang von Facebook ein Thema. Und natürlich ist in Spanien auch Sport immer ein Thema, dass Rafa Nadal zum Beispiel ziemlich gut in Rom aufgetreten ist, ist ein Thema. Und insgesamt muss man aber schon sagen, dass natürlich immer auch der bange Blick auf die Börse geht und nach Griechenland geht und die Frage, wie geht es weiter, wie stark kommt Spanien weiter unter Druck und was kann Spanien selbst eigentlich noch tun, um sich aus der Lage zu befreien. Spanien tut ja nach eigenem Verständnis jedenfalls wirklich alles, was es kann, aber trotzdem ist es relativ schwierig, die Märkte zu beruhigen.
Sie berichten ja auch über Portugal. Wissen Sie, welche Meldungen heute in Portugal debattiert worden sind?
Ehrlich gesagt, die aktuellen Meldungen aus Portugal habe ich gerade nicht parat, aber vermutlich wird es auch da wieder Ankündigungen von geben gegen die Sparmaßnahmen, denn die Portugiesen leiden ja auch enorm unter dem Sparzwang und darunter, dass ihre Regierung sogar noch mehr spart, als ihr die Troika auferlegt hat. Und da sind eigentlich regelmäßig Proteste, Demonstrationen, Streiks angekündigt und das dürfte heute nicht anders gewesen sein.
Besonders ist ja auch mal bei Ihnen steht dann quasi, Sie berichten über Spanien, Portugal und Andorra. Worüber wird nicht nur heute, sondern allgemein in den letzten Wochen in Andorra gesprochen?
Ja, ich würde so gerne mal über Andorra berichten und ausführlich berichten, aber nachdem natürlich alle Welt immer ganz gespannt auf Spanien guckt und inzwischen im Grunde, seit ich angetreten bin, ist es mir noch nicht gelungen, mehr als einen einzigen Beitrag tatsächlich über Andorra zu machen. Und das war ein Beitrag über das Thema, dass Andorra so langsam seinen Status als Finanzparadies ein bisschen verliert.
Was auch sehr offensichtlich ist, ja? Das Thema dann quasi.
Ja, das ist klar. Das ist auch ein kein überraschendes Thema.
Genau.
Und ganz ähnlich ist das auch in Gibraltar im Übrigen, was auch zu meinem Berichtsgebiet gehört. Auch da spielen so Themen wie natürlich die Affen auf dem Felsen immer wieder eine Rolle, aber natürlich auch die Frage Steuerparadies und welche Vorteile hat das eigentlich und gibt es da nur Briefkastenfirmen? Also es wäre sehr schön, diese beiden Flecken sich mal genauer anzugucken. Gibraltar habe ich inzwischen mehrfach besucht. Habe auch diverse Beiträge darüber gemacht, zum Beispiel über eine Pokerschule, die auf Gibraltar angesiedelt ist und die von einem Deutschen recht erfolgreich hochgezogen worden ist. Andorra habe ich bis jetzt nur privat besucht, ich war da zum Skifahren.
Was man auch gut kann, ne?
Was man da normalerweise ganz gut kann, in diesem Jahr allerdings gab es praktisch keinen Schnee, sondern nur Eis. Das war ein bisschen schade. Aber es war trotzdem interessant, sich das Land, das Fürstentum endlich mal tatsächlich ansehen zu können. Denn Spanien, Portugal und Andorra, es ist natürlich nicht so ein großes Berichtsgebiet wie Afrika, aber man muss eben doch reisen, um in all die verschiedenen Flecken, in all die spannenden Flecken reinzukommen und direkt aus erster Hand berichten zu können und mit den Leuten auch zu reden. Ich versuche das so viel wie möglich zu machen, aber natürlich ist es relativ schwierig, dann eine Reise nach Andorra einzuplanen, wo Andorra dann die Deutschen doch deutlich weniger interessiert als Spanien.
Sicherlich werden Sie öfters mit dem Vorurteil konfrontiert, dass man als Korrespondent da sicherlich nur rumreisen kann und sich die schönen Dinge anschauen kann. Aber ehrlich gesagt, so oft haben Sie gar nicht Zeit für Recherchereisen, oder?
Ich bemühe mich, das so oft wie möglich zu machen. Im Grunde ist es schon so, dass ich jeden Monat mindestens eine ein bisschen größere Reise mache. Es ist so, dass ich auf diesem Platz in Madrid alleine bin als Korrespondent. Das heißt, ich habe 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche auch Bereitschaft natürlich, wenn nachts irgendwas passiert oder wenn Moody's wieder am Freitagabend in den USA Spanien runterstuft, dann erreicht mich das mitten in der Nacht. Also das ist relativ schwierig, dann wirklich Reisen zu unternehmen, weil man eben immer darauf gefasst sein muss, dass aktuelle Entwicklungen einen dazu zwingen, dann über diese aktuellen Geschichten zu berichten. Und natürlich hat man normalerweise Gerätschaften mit, wo man auch von unterwegs produzieren und berichten kann. Wenn man allerdings Termine vereinbart hat mit Gesprächspartnern oder ein bestimmtes Thema sich vorgenommen hat anzusehen, dann ist es relativ lästig, wenn man zwischenreihen andere aktuelle Nachrichten verarbeiten muss. Das stört natürlich alles, was man auf der Reise eigentlich vorgehabt hat. Deswegen ist das schwierig. Aber natürlich muss es unbedingt sein. Man kann als Korrespondent natürlich nicht nur aus der Hauptstadt berichten. Deswegen ist mir das auch sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, in der Regel versuche ich das mindestens einmal im Monat für mehrere Tage rauszukommen. Ich habe es in diesem Frühjahr sehr, sehr ausführlich gemacht, habe viel Material mitgebracht nach Hause, was aber dann natürlich hinterher auch noch ausgewertet und verarbeitet werden muss.
Sie sind seit 2009 Korrespondent. Haben sich die Arbeitsbedingungen seitdem irgendwie bei Ihnen verändert?
Nein, die Arbeitsbedingungen haben sich nicht verändert. Was sich natürlich verändert ist, das Umfeld ist die Stimmung in der Gesellschaft. Also man merkt schon, dass die Krise, die man anfangs nicht wahrhaben wollte, die vor allem die Regierung nicht wahrhaben wollte, wo schon auf der Straße die Rede davon war, dass diese Krise doch schon einfach intensiver die Menschen erreicht hat und eine Schere weiter aufgeht zwischen den Leuten, die immer noch ganz gut leben und den Leuten, bei denen es wirklich langsam eng wird und die wirklich nicht mehr bis zum Ende so richtig kommen. Das macht sich schon ganz deutlich bemerkbar.
Gibt es auch Unterschiede, wenn wir uns die Medien mal genauer anschauen, zwischen der Berichterstattung zwischen Spanien und Deutschland?
Ja, da gibt es natürlich Unterschiede. Man muss sagen, wobei ehrlich gesagt am eklatantesten finde ich da den Unterschied zwischen Spanien und Portugal, wenn wir doch so gerne mal auf dieses kleine, spannende, nette und faszinierende Land gucken wollen. Das portugiesische Fernsehen ist völlig irrwitzig. Da werden die Abende mit Spieleshows und mit Comedy-Sendungen zugebracht, die mit dem, was man in Deutschland kennt, überhaupt nichts zu tun haben, sondern die so etwa auf dem Stand der 50er, sagen wir mal 60er Jahre hängen geblieben sind. Das ist wirklich bizarr, wenn man sich das portugiesische Fernsehen ansieht, zumindest die selbstproduzierten Geschichten. Natürlich laufen sowohl in Portugal als auch in Spanien all die bekannten, berühmten Serien Dr. House, Navy CIS, die man in Deutschland auch kennt, die laufen in Spanien auch. Und witzigerweise laufen natürlich auch viele deutsche Serien in Spanien und Portugal. Zum Beispiel Cobra 11 läuft oder Derrick lief natürlich auch lange Zeit.
Ich glaube, also, ich habe sogar mal SK Kölsch gesehen, glaube ich, in Spanien.
Ja, kann auch sein. Also es laufen viele oder einige deutsche Serien auch in Spanien. Das ist dann immer recht unterhaltsam, das auf Spanisch synchronisiert zu sehen.
Sie hören ARD-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer. Er ist heute Gast in der D-Radio-Wissen-Redaktionskonferenz. Gleich sprechen wir über die Entwicklung in Spanien, wollen aber den nächsten Musikwunsch von Ihnen erfüllen. Sie haben sich David Guetta mit Memories gewünscht. Was mögen Sie an David Guetta so?
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich habe es irgendwann mal gehört, fand es einfach klasse und habe im vergangenen Jahr auch eine dieser besagten Reisen nach Ibiza gemacht und war da im Pacha, also der Disco, wo Guetta im Sommer immer auflegt. Es war vor der Saison leider, insofern habe ich ihn nicht treffen können. Aber trotzdem war es spannend, ist auch eine schöne Reportage draus geworden.
Ist es auch so ein bisschen so, dass Sie vielleicht David Guetta auch gut zum Joggen und zum Trainieren benutzen können?
Absolut, ja, das ist richtig. gut geraten.
Dann kann ich nur zustimmen.
Ja, läufst du auch auf David Guetta?
Ja.
Okay, dann laufen wir jetzt eine Runde mit David Guetta, Memories. D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz, und zu Gast ist der ARD-Korrespondent Reinhard Spiegelauer. Sein Gebiet umfasst Spanien, Portugal und Andorra. Und wir haben gerade, Nora, wir beide haben gerade gesprochen, du hast eine Frage an Herrn Spiegelauer.
Ja, und zwar ist es ja so, dass diese Herab- und Heraufstufungen, das ist ja alles sehr technisch. Und dann gibt es ja die Leute, die es dann irgendwie doch betrifft, weil sie einfach die ganze Zeit in dieser Ungewissheit leben, nicht wissen, wie ihre Zukunft aussieht, besonders die jungen Leute. Wie trennt man das? Also, weil ich finde es immer total schwierig, über etwas sachlich zu berichten, von dem man weiß, dass es Leute einfach persönlich betrifft.
Ja, das ist in der Tat schwierig, und natürlich bemühe ich mich dann auch von Zeit zu Zeit eine Reportage mit einzubauen in das in Anführungsstrichen nachrichtliche Berichtsprogramm, wo man wirklich auch mal Menschen kennenlernt und deren Situationen erlebt, wie es denen geht, welche Probleme die haben und wie sie versuchen, dieser Probleme Herr zu werden. Zum Beispiel, wenn eben junge Leute gut ausgebildet, gut qualifiziert, keinen Arbeitsplatz finden und dann anfangen, Deutsch zu lernen, um möglicherweise in Deutschland eine Arbeit zu finden. Aber gleichzeitig die ersten schon wieder aus Deutschland zurückkommen, weil sie feststellen, so leicht ist das auch wieder nicht. Und dann andererseits wieder der dritte Aspekt, wenn man dann sieht, wie viele das sind. Es ist zwar die Rede davon, das werden immer mehr, und das seien 50% mehr gewesen im vergangenen Jahr als davor. Aber in absoluten Zahlen sind das 20.000 Spanier, die im vergangenen Jahr nach Deutschland gegangen sind, um Arbeit zu suchen. Das ist natürlich bei 5 Millionen Arbeitslosen nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein, was da an Jobangeboten möglicherweise für spanische Menschen da ist, speziell für junge Menschen, dass die Arbeitslosenrate ja bei fast 50% inzwischen angelangt. Also das ist schon sehr dramatisch, das muss man sagen.
Ja, weil wenn ich mir vorstelle, ich hätte hier keinen Job, also ich würde ja kein Geld verdienen, wie machen die das? Also wie überleben die da? Die können keine Wohnung bezahlen, Essen wird schwierig, Grundbedürfnisse befriedigen. Wie ist das Sozialsystem?
Da spielen natürlich traditionelle Dinge eine Rolle. Es ist in Spanien einfach so, dass da Familie nach wie vor deutlich mehr gilt als in Deutschland, dass der familiäre Zusammenhalt viel größer ist. Das ist auf der anderen Seite natürlich auch ein Hemmnis, wenn es zum Beispiel um Mobilität geht. Aber es ist eben in der Notsituation, wenn es keine Arbeit gibt, dann ist es eben doch so, dass man in der Regel im Großteil der Familie irgendwie aufgefangen wird, irgendwie mit durchgefüttert wird. Das Dramatische ist natürlich, dass es inzwischen in relativ vielen Familien dann gar niemanden mehr gibt, der Arbeit hat. Also da wird es dann wirklich richtig bitter. Da bleibt dann im Grunde nur noch Sozialhilfe, die auch erst vor 2-3 Jahren eingeführt worden ist, überhaupt einen Anspruch auf eine Sozialhilfe. Also es ist schwierig. Der familiäre Zusammenhalt, der bietet in vielen Fällen dann noch nichts. Und die auch das nicht haben, und natürlich auch viele andere, wir sind natürlich dann in der Schattenwirtschaft anzutreffen, die in Spanien, das muss man auch sagen, einen relativ hohen Stellenwert hat. Also so 20-25% des Bruttoinlandsproduktes entstehen durch oder sind der Schwarzarbeit geschuldet. Das ist doch ein bisschen höher als in anderen Industrienationen, wobei man sich nicht täuschen soll. So auf die 20% zu geht das interessanterweise in sehr, sehr vielen auch entwickelten Ländern.
Aber da fragt man sich doch, wenn die jetzt erst seit kurzem so ein Sozialsystem mit Sozialhilfe haben, da aber keiner einzahlen kann, da kündigt sich doch im Prinzip schon das nächste Problem an.
Die Frage ist auch, wie hoch ist die?
Ja,
sie ist niedrig. Sie liegt bei gut 400 Euro. Sie ist also niedrig, und die Lebenshaltungskosten in Spanien sind in etwa so wie in Deutschland. Spanien ist lange nicht mehr das billige Urlaubsland, das es früher mal war. Das war es jetzt durch die Krise ein Stück weit wieder, weil natürlich Hoteliers und Restaurantbesitzer mit ihren Preisen runtergegangen sind. Aber insgesamt muss man sagen, die Lebenshaltungskosten in Spanien sind mit denen in Deutschland vergleichbar. Und das ist natürlich das wesentliche Problem, dass es keine Einnahmen gibt für den Staat. Und da beißt sich auch wieder die Katze so ein bisschen in den Schwanz, weil natürlich es einerseits der Wirtschaft schlecht geht und dadurch der Staat keine Steuern bekommt, was die Gewerbesteuer angeht, und andererseits natürlich es auch keine Arbeit gibt, sodass auch Kosten für Arbeitslosigkeit entstehen. Und das ist das zentrale und massive Problem, was Spanien angehen müsste, in den Griff kriegen müsste, was natürlich nicht kurzfristig zu lösen ist, aber wo leider schon unter der Regierung Zapatero nicht wirklich erkennbar war, welche Visionen für die Zukunft eigentlich die Politik da hat und wie sie die Wirtschaft tatsächlich umbauen will, zukunftsfest machen will, nachhaltig machen will. Und das ist leider unter der neuen Regierung kein Stück besser. Im Gegenteil, es muss natürlich überall gespart werden, das ist klar. Aber dass gerade an potenziell für die Zukunft wichtigen Feldern wie Bildung, wie Wissenschaft und Forschung auch drastisch gekürzt wird, das ist natürlich, sehen viele so und ich sehe es auch so, ist natürlich wirklich dramatisch und bringt das Land nicht voran.
In welchen Branchen läuft es denn überhaupt noch? Also ist es flächendeckend oder gibt es Branchen, wo man sagt, ja, da läuft es eigentlich noch ganz gut und welche, wo man sagt, da hat man überhaupt gar keine Chance mehr, irgendwie an Jobs zu bekommen?
Also was sich ganz gut wieder gefangen hat, ist natürlich die Tourismusbranche, nachdem die weltweite Wirtschaftskrise ja überwunden ist und die Leute auch wieder in Urlaub fahren und nachdem der Euro auch gegenüber dem Pfund zum Beispiel nicht mehr so wahnsinnig gut steht, sind die Urlauber wieder da. Und die Tourismusbranche hat sich ganz gut gefangen, hat im vergangenen Jahr natürlich auch von den Unruhen in Nordafrika profitiert. Also sie haben ein Rekordjahr sogar hingelegt. Und was auch relativ gut lief bis vor kurzem, das ist die Exportwirtschaft, was so Maschinenbau zum Beispiel angeht. Interessanterweise ein Feld, was eigentlich von Deutschland besetzt ist, wo Spanien aber auch ganz gute Sachen zu bieten hat. Also gerade moderne Technik, da hat Spanien einige Industriezweige, auch Mittelständler, die international recht erfolgreich sind. Persönlich kenne ich zum Beispiel jemanden, der Metallveredelung macht und die verkaufen weltweit, sind gut im Geschäft. Und das sind interessanterweise so Dinge, wo man bei Spanien vielleicht nicht unbedingt drauf kommt, dass die da auch gut sein können.
Und wo läuft's gar nicht? Überall gar nicht anders.
Ja, also erstens mal ganz viele kleine Läden machen zu, weil die Leute eben kein Geld in der Tasche haben, um zu kaufen. Also sei es irgendwie der kleine Niederwarenladen um die Ecke oder sei es auch der Tante-Emma-Laden um die Ecke oder sei es der kleine Elektronik-Fachmarkt um die Ecke, wo man früher vielleicht den Fernseher gekauft hat, anstatt auf die grüne Wiese zu fahren. Die haben reihenweise zugemacht. Natürlich machen auch Kneipen zu, wobei das lässt sich der Spanier ungern nehmen. Der gibt zwar weniger aus, aber er geht schon noch in Kneipen. Er geht vielleicht nicht mehr essen und hinterher noch was trinken, sondern nur essen oder nur was trinken. Also auch da wird es dünner und wo es natürlich vollkommen katastrophal ist, das ist die Bauwirtschaft. Denn die ist ja sozusagen der Ursprung allen Übels gewesen, dass es Spanien jetzt tatsächlich so dreckig geht. Die Immobilienblase, die geplatzte, da sind auch ganz viele Arbeitslose hergekommen, 1 Million ungefähr, auf mehr oder minder auf einen Schlag.
Sie haben schon ein bisschen die Unterschiede zwischen Zapatero und Rajoy, den neuen Ministerpräsidenten, erzählt. Welche Pläne hat Rajoy jetzt quasi für die Zukunft? Er war ja sehr ambitioniert auch gestartet. Er hat zwar gesagt, er macht nicht alles anders, aber vieles besser.
Ja, Rajoy ist, glaube ich, ein bisschen überrascht aufgewacht, als er dann tatsächlich sein Ziel geschafft hatte, die alte Regierung zu destabilisieren und der immer nur die Beine zu werfen, statt mit der gemeinsam zu versuchen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen oder, sagen wir mal, eine gewisse Staatsräson erwalten zu lassen. Und jetzt darf er sozusagen das selber ausbaden, dass er nicht konstruktiv mitgeholfen hat. Und die Lage hat sich eben weiter drastisch verschlimmert. Und Rajoy stellt genauso wie Zapatero fest, dass es eben nicht alleine in der Macht Spaniens oder der spanischen Politik steht, die Dinge zu verändern. Rajoy hat ja viele Reformen angestoßen, die zumindest in die richtige Richtung gehen. In Spanien ist sicherlich vieles, was den Arbeitsmarkt angeht zum Beispiel oder was die Renten angeht, war sicherlich vieles nicht so, wie es heute angesagt ist. Also Rajoy hat da einiges in die Wege geleitet, bei den Renten schon Zapatero. Aber es ist eben so, dass das alleine nicht zählt. Es kommt auch auf die Außenwirkung an. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man es verkauft. Da war die Regierung sehr ungeschickt. Zum Beispiel, dass Rajoy vorgeprescht ist und gesagt hat, wir werden das Defizitziel für dieses Jahr nicht erreichen. Wir peilen jetzt 5,8% an. Dann hat die EU sich das natürlich nicht bieten lassen. Die Kommission hat hinterher gesagt, nee, so geht's aber nicht. Meinetwegen oder unseretwegen müsst ihr euer Defizitziel nicht erreichen, wie es vorgesehen war. Aber 5,3%, die müsst ihr schon schaffen. Nur um jetzt 4 oder 5 Wochen später dann von EU-Seite wieder festzustellen, naja, realistisch ist das alles nicht. Spanien wird am Ende bei 6% landen. Sowas sind natürlich einfach nach außen verheerende Signale. Das zeigt einfach, dass niemand so einen richtigen Plan hat. Und das ist sicherlich für Spanien eines der größten Probleme.
Und wie verhält sich die Opposition? Wirkt sie mit, hilft sie der Regierung oder ist sie konfrontativ?
Die Opposition ist bisher nicht so konfrontativ, wie es die Volkspartei von Rajoy war während der Regierung von Zapatero. Man kann aber auch nicht behaupten, dass die Sozialisten jetzt alles täten, um der Regierung irgendwie beiseite zu stehen. Wenn die eine Chance sehen, einen Finger in die Wunde zu legen, dann tun sie es schon, denn sie haben ja schließlich eine mehrere verheerende Wahlschlappen erlitten und sind dabei, die Wunden zu lecken, beziehungsweise wollen eben irgendwie aus diesem Keller wieder raus. Und ja, da kann man der Versuchung eben schwer widerstehen, dann auch mal den Finger in die Wunde zu legen.
Vor einem Jahr sind die sogenannten Empörten auf die Straße gegangen. Wie hat sich die Protestbewegung jetzt ein Jahr danach entwickelt?
Es war ganz interessant zu sehen, dass wirklich wieder die Plätze voll waren mit zigtausenden von Leuten. Und das zeigt eben auch, dass die Stimmung nach wie vor schlecht ist und dass die Spanier insgesamt auch das Ende dieser Krise wirklich noch nicht sehen. Und vor allem, dass sie auch nicht daran glauben, dass diese ganze Spar- und Reformpolitik der Weg aus der Krise ist, sondern sie haben das Gefühl, es geht uns einfach immer nur schlechter und schlechter und Licht am Ende des Tunnels ist nicht zu sehen. Und deswegen sind eben viele wieder gegen diese aktuelle Politik auf die Straße gegangen. Gleichzeitig muss man aber sehen, die große, große Protestwelle von vor einem Jahr, die ist es nicht mehr gewesen. Die Proteste haben 2, 3, 4 Tage stattgefunden. Seitdem ist es wieder ruhig. Und es war auch das vergangene Jahr so, nachdem eben 2, 2,5 Monate lang der Platz an der Puerta del Sol mitten in Madrid besetzt war, nachdem es da das Zeltlager gegeben hatte, ist ein harter Kern von ein paar tausend Menschen übrig geblieben. Die machen sehr engagierte Arbeit in den Stadtteilen, die diskutieren weiter politisch, die machen Eingaben, die verlangen zum Beispiel, dass die Finanzmärkte besser kontrolliert werden. Das ist ja, wird ja zum Teil sogar von der Politik in Ansätzen aufgegriffen, aber eben nur in Ansätzen. Und was die eben weitermachen, das ist Politik von unten, zum Beispiel, dass sie, wenn Leute aus der Wohnung herausgeholt werden sollen von der Polizei, also die Wohnung geräumt werden soll, weil die einfach ihre Miete nicht mehr zahlen können in der Krise, weil keiner mehr Arbeit hat, dann ist es so, dass inzwischen es immer wieder Aktionen gibt, wo eben mehrere hundert von diesen sogenannten Empörten zum geplanten Räumungstermin zu den Wohnungen kommen und verhindern, dass die Polizei tatsächlich räumen kann.
Neben der Krise beschäftigt sich Spanien entweder mit dem Königshaus oder mit dem Fußball. Was finden Sie persönlich spannender?
Ach, das ist beides nicht uninteressant, muss ich sagen. Das hat beides was für sich.
Ja? Was fasziniert Sie am Königshaus?
Na, das ist schon spannend, dass sich so ein Land ein... ich meine, es ist ja schon, die Staatsform ist ja schon interessant. Das nennt sich konstitutionelle Monarchie. Also man hat einen König und den muss man auch haben und der ist irgendwie für den Zusammenhalt des Staates verantwortlich, hat aber andererseits natürlich auch keine politische Macht, jedenfalls laut Verfassung nicht. De facto aber ist der König ganz oft einer gewesen, der die beiden großen politischen Parteien, die Sozialisten und die Volkspartei, mal zu sich zitiert hat und gesagt hat, Jungs, ihr könnt jetzt nicht einfach immer nur gegenseitig aufeinander einhacken, ihr müsst mal versuchen, ein bisschen konstruktiv zu arbeiten. Und das ist wirklich eine ganz interessante Persönlichkeit, eine ganz interessante Funktion. Und ich glaube, Spanien braucht diesen König im Grunde mehr denn je, wobei in dem Moment, in dem ich das ausspreche, bin ich mir schon nicht mehr ganz so sicher, ob er nicht seinen Höhepunkt jetzt überschritten hat. Die letzten 1, 2 Jahre, da hat er wirklich sehr viel getan. Inzwischen hat er, glaube ich, einiges an Status und auch einiges an Ansehen eingebüßt, nicht zuletzt durch diese Elefantenjagdgeschichte. Und man merkt es auch daran, dass die Menschen eben jetzt darüber reden, dass er Affären hatte und hat, wogegen man früher darüber zwar vielleicht zu Hause und hinter vorgehaltener Hand was gesagt hat, aber jedenfalls nicht öffentlich.
Reden wir doch lieber über Fußball. Wird Spanien Europameister?
Die Spanier sind da fest davon überzeugt, die allermeisten. Wobei, man muss auch da sagen, die Spanier sind ja durchaus Realisten. Die sind Idealisten und die sind stolz und die sind überzeugt davon, dass ihre Mannschaft extrem gut ist und dass sie Europameister werden kann. Aber sie sind auf der anderen Seite realistisch genug zu sehen, dass es auch noch ein paar andere starke Mannschaften gibt. Und die Deutschen sind durchaus eine Mannschaft, der die Spanier auch viel zutrauen.
Die Portugiesen hingegen hoffen, dass sie Deutschland schlagen können und hoffen sich quasi mal ein bisschen weiterzukommen als sonst bisher. Darüber reden wir gleich, aber vorher wollen wir ein bisschen Musik hören. Sie haben sich Titan Corazon gewünscht und den hören wir jetzt. Die Radiowissen, die Redaktionskonferenz. Die Arbeitslosenquote ist in Portugal auf etwa 15% angestiegen. Rund 35% der portugiesischen Jugendliche unter 25 sind ohne Job. Herr Spiegelauer, wie unterscheidet sich die portugiesische Krise von der spanischen?
Die Ursachen sind andere. In Portugal ist es wirklich eine ganz tiefe Strukturkrise von Anfang an, seit vielen Jahren. Im Grunde hat das fünf bis zehn Jahre nach dem Beitritt zur EU begonnen. In der ersten Zeit nach dem Beitritt, da hat Portugal einfach mit niedrigen Löhnen punkten können, war dadurch sehr konkurrenzstark. Dann haben die Löhne ein bisschen nachgezogen und dann kam die Osterweiterung. Und dadurch ist natürlich dieser Standortvorteil von Portugal ziemlich schnell wieder weg gewesen. In Spanien ist es vor allem tatsächlich die Immobilienblase gewesen, die Bauwirtschaft, die das Ganze ins Rollen gebracht hat, die als ein großer Batzen plötzlich weggebrochen ist und damit eben diese Krise ausgelöst hat. In Portugal ist das Ganze eine ältere Geschichte und mehrere Regierungen haben mit viel Engagement versucht, Portugals Wirtschaft auch umzubauen, haben auch versucht zu modernisieren, haben versucht in moderne Technologien zu investieren und da einfach einen Umbau voranzutreiben. Aber Portugal ist da in vielen Dingen immer ein, zwei Schritte zu spät gekommen. Vielleicht ist dem einen oder anderen noch der Name Kimba im Ohr. Dieser Chip-Hersteller, der in Portugal ein großes Werk aufgemacht hat, was dann relativ schnell wieder geschlossen werden musste, weil man einfach in Portugal von den Produktionskosten nicht mithalten konnte. Also das ist so das große Dilemma und da kommt Portugal irgendwie auch einfach nicht raus, sodass heute nach wie vor der Staat der größte Arbeitgeber ist und auch ein wichtiger Arbeitgeber ist. Auch das ist ja immer zweischneidig, wenn man sagt, man muss den Staat verschlanken. Wenn er in vielen ländlichen Bereichen eben nun mal der wichtigste Arbeitgeber ist, dann ist das auch ein Problem, wenn man den weiter verschlankt.
Erschreckend in Portugal ist aber die hohe Auswanderungsrate. Ich hatte irgendwo gelesen, 150.000 sind allein im letzten Jahr ausgewandert. Wer wandert dort aus?
Ja, das hat in Portugal aber ein Stück weit auch Tradition, muss man sagen. Die Portugiesen sind auch früher schon in großen Zahlen nach Frankreich zum Beispiel gegangen, um dort zu arbeiten und dann nach 10, 20, 30 Jahren wieder zurückzukommen und sich ein Häuschen zu bauen auf dem Boden, auf dem Grund, den man zu Hause hatte von der Familie. Das ist also ein Stück weit Tradition und nicht unbedingt eine komplett neue Entwicklung, aber es ist eben auch nicht besser geworden und natürlich sind es erstmal vor allem jüngere Menschen, die tatsächlich dann abwandern, die eigentlich eine gute Ausbildung haben, aber nicht die entsprechenden Arbeitsangebote in Portugal finden.
In Portugal ist im letzten Jahr gewählt worden. Welche Maßnahmen hat die Regierung bis dahin unternommen und auch hinbekommen?
Das kann man im Grunde mit drei Worten sagen: Sparen, sparen, sparen. Und in der Praxis hat das bedeutet unter anderem Einkommenssteuererhöhung, Mehrwertsteuererhöhung, Kürzungen im Gesundheitswesen. Und die Liste ließe sich mehr oder minder beliebig fortsetzen. Portugal hat aber es natürlich erreicht, dass es ein bisschen aus den Schlagzeilen raus ist, aus dem Fokus raus ist, ist ja auch kein Wunder. Es ist eben schon unter dem Rettungsschirm, aber die Regierung versucht tatsächlich jetzt den Haushalt zu konsolidieren, macht das sehr drakonisch. Die Bevölkerung leidet sehr darunter, aber Portugal ist so einigermaßen im Plan.
Und wie wird das in der Bevölkerung diskutiert, die Sparpolitik?
Das ist natürlich verheerend, weil den Menschen in Portugal dann nochmal eine Ecke schlechter geht als in Spanien. In Spanien sind jetzt kürzlich die Einnahmen für die Autobahnmaut 5% gesunken. In Portugal fährt gar keiner mehr auf der Autobahn, weil man da jetzt seit neuestem praktisch flächendeckend Maut bezahlen muss. Also gar keiner ist natürlich übertrieben. Das ist tatsächlich so, dass die frische, blitzblanke Autobahn, die erst vor 5, 6 Jahren dem Verkehr übergeben worden sind, mit großen automatischen Mautableseeinrichtungen, die sind praktisch leer. Da fahren ein paar Touristen und da fahren ein paar Leute, die sich wirklich leisten können, aber ansonsten fährt da niemand, weil es den Portugiesen so schlecht geht, weil sie so wenig Geld haben, dass sie sich selbst das nicht leisten können.
Und selbst die Bezahlung bei der Maut ist schon schwierig. Auch Touristen zahlen dann kaum Gelder, weil es noch nicht so kontrolliert wird, habe ich gehört.
Das ist richtig, ja. Und natürlich will man es den Touristen jetzt auch nicht unbedingt noch schwerer machen, ins Land zu kommen. Und sie verärgern, indem man dann gerade hart durchgreift und vielleicht drakonische Bußgelder verhängt. Denn Tourist ist ja ein Bereich, in dem Portugal durchaus noch wachsen könnte. Es ist ein wunderschönes Land, nicht die Algarve, sondern eben auch Nordportugal. Aber leider macht das Land bisher aus seinen Reichtümern, aus seinen Schätzen touristisch viel zu wenig.
Das wollte ich gerade fragen, ob es da ein Nord-Süd-Gefälle gibt. Ich war zur EM 2004 in Portugal und finde den Norden auch wunderschön, hatte aber den Eindruck, dass wenn nach Portugal gereist wird, es eher ab Lissabon und dann südlich ist.
Ja, das ist in der Tat so und es ist eben auch so, dass gerade im Norden Portugals auch die Infrastruktur, was zum Beispiel Straßen angeht, doch noch eine Ecke schlechter ist als in manchen anderen Landesteilen. Also da ist es dann eben auch so, da kann man dann im Grunde nur nach Porto fliegen und wenn man in Porto ist, dann ist man am Meer und bis man ins Hinterland kommt, ist es nicht ganz so leicht, verkehrstechnisch zu erledigen. Das ist sicherlich ein Hemmnis. Und Portugal ist eben einfach auch nicht wirklich, also Nordportugal ist auch nicht wirklich bekannt. Guimarães versucht ja jetzt gerade viele, viele Touristen ins Land zu bringen. Also die ist ja Kulturhauptstadt in diesem Jahr, eine Stadt nicht weit von Porto entfernt gelegen. Die hoffen, dass sie 1 Million Besucher anlocken können. Und es ist wirklich eine Reise wert. Das ist unglaublich grün. Es
kann
ist,
ich nur bestätigen. Sehr, sehr
schön. Ich auch. Schön. Die Portugiesen sind unglaublich freundliche, höfliche, hilfsbereite Menschen. Die sind vielleicht nicht ganz so lebendig wie die Spanier, aber sie sind mindestens so freundlich und so hilfsbereit. Also es lohnt sich in jedem Fall, dahin zu fahren.
Ist vielleicht auch ein Problem, dass man da weniger Englisch spricht? Also nicht so, ich habe das Gefühl, es war nicht so wie in Spanien. Also dass da tatsächlich die Bevölkerung ein bisschen älter ist und Englisch irgendwie ein bisschen schwierig ist.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass in Portugal Portugal hat ja eine traditionell sehr enge Bindung an England und auch an Frankreich und dementsprechend sprechen doch relativ viele Menschen Englisch und Französisch, vor allem natürlich diejenigen, die nicht ganz so alt sind, aber das fängt schon im mittleren Alter an, dass die Menschen meistens sehr gut Englisch sprechen, im Schnitt würde ich sogar sagen, bestens Deutsche und in jedem Fall viel besser als Spanier. Die Spanier haben ja erst in den letzten, sagen wir mal, 5 bis maximal 10 Jahren angefangen aufzuholen, was Fremdsprachen angeht und speziell das Englische angeht. Da ist es eben also auch so, dass es nicht mehr das Vorurteil gilt, dass die Spanier eigentlich keine Fremdsprachen können und kein Englisch. Doch, die können inzwischen schon Englisch und die Portugiesen können das eigentlich insgesamt sehr viel besser. Es ist aber natürlich richtig, dass es da schon auch so ein, ich würde es gar nicht Nord-Süd-Gefälle nennen, sondern ich würde es ein Gefälle zwischen den ländlichen Bereichen und den beiden großen Metropolregionen Porto und Lissabon nennen. Da ist natürlich, sind natürlich ganz viele junge Leute, gut ausgebildete junge Leute hingegangen, weil es da am ehesten noch vernünftige Jobs gab und die sprechen ganz hervorragend Englisch. Auch viele ältere Leute oder mittelalte Leute dort sprechen Englisch.
Die machen es auf jeden Fall, machen sie es durch Freundlichkeit wieder wett. Das habe ich auch schon gehört.
Absolut.
Herr Spieglauer, wir hören uns nach den Nachrichten wieder und da klären wir auf, warum wir über Telefon sprechen. So viel sei mal verraten. Beim Ironman auf Lanzarote geht auch AD-Korrespondent Reinhard Spieglauer an den Start. Er ist heute die ganze Sendung schon von der Insel via Telefon uns zugeschaltet. Herr Spieglauer, ich merke, ich muss mal was trinken. Herr Spieglauer, morgen laufen Sie mit Ironman. Bei welcher Zeit, denken Sie, kommen Sie ins Ziel?
Ehrlich gesagt, über Zeit denke ich diesmal überhaupt nicht nach. Ich bin sehr froh, wenn ich das Rennen bis zum Ende durchziehen kann und Finisher werde.
Wie bereitet man sich auf so einen Ironman vor?
Ja, theoretisch sollte man eben sehr gründlich und gezielt planen, einen richtigen Trainingsplan haben. Normalerweise sagt man für so eine Langdistanz für Ironman 8 Stunden im Jahresmittel, mindestens eher so 10, 12, 15 Stunden. Ich lande dann meistens so bei 5 Stunden und in diesem Jahr ist es wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Ich habe es nicht genau kontrolliert. Insofern, ich bin da ein ganz schlechtes Vorbild. Ich versuche aber mit viel Ruhe und Gelassenheit dann doch ins Ziel zu kommen.
Es klingt so bescheiden, wenn Sie sagen, ich bin kein gutes Vorbild. Also unser einer, also ich zum Beispiel, könnte beim Ironman gar nicht erst mitlaufen. Dementsprechend ist das schon großartig, dass Sie da bis ans Ziel kommen. Also ich würde es nicht schaffen. Von daher, Hochachtung, wie schaffen Sie es denn mit der Korrespondentenstelle quasi in Einklang zu bringen? Ich meine, ich kenne das selbst hier bei D-Radio Wissen, ist es so, dass wir Sie ab und zu gerne mal anrufen und fragen, könnten Sie nicht bis morgen? Und wir sind ja nicht die einzige AD-Station Welt in Deutschland.
Ja, das ist sozusagen in Anführungsstrichen das Problem. Zum einen will man natürlich die Familie nicht vernachlässigen und will auch für die genügend Zeit einplanen. Und zum anderen, wenn man eben strukturiert trainieren will oder müsste eigentlich und so einen Plan hat, dann kommt er eben oft durcheinander. Und es passiert dann oft, dass man 2 Wochen lang ganz ordentlich trainieren kann, weil nichts Spektakuläres passiert. Und dann kann man aber wieder eine ganze Woche überhaupt nicht trainieren. Oder in diesem Jahr bin ich dann ausnahmsweise auch mal wieder krank geworden, weil wir in Madrid doch ziemlich heftigen Smog hatten und der sich auf meine Atemwege dann einfach geschlagen hat. Also da kommt dann eins zum anderen und das ist eben zumindest in diesem Jahr wirklich nicht drin gewesen, einen Trainingsplan richtig konsequent durchzuziehen. Und deswegen sage ich eben auch, also wenn ich ins Ziel komme, bin ich schon hochzufrieden.
Aber das ist jetzt für Sie nicht in irgendeiner Form gefährlich, dass man sich da jetzt überanstrengt? Also Sie kennen Ihre Grenzen so genau, dass Sie dann sagen oder auch aufhören würden? Mir würde das total schwer fallen, aufzugeben.
Ja, mir würde das mit Sicherheit auch schwer fallen, aber ich meine, alles hat ein erstes Mal. Ich gehe davon aus, dass ich es schaffen werde. Ich bin gestern eine Runde schwimmen gewesen auf der Schwimmstrecke. Das sind ja 3,8 Kilometer in 2 Runden. Ich bin gestern eine Runde geschwommen. Das habe ich einigermaßen hinbekommen. Wenn ich das auch durchstehe morgen, wenn ich da nicht irgendwann sagen muss, okay, meine Arme sind einfach leer und ich kann nicht mehr weiter schwimmen, ich muss mich jetzt an Land schleppen lassen, dann glaube ich, schaffe ich den Rest, weil Radfahren eigentlich schon lange eine Leidenschaft von mir ist und ich da genügend Substanz sozusagen habe. Und am Ende, naja, den Marathon, der wird zwar nicht besonders elegant sein, aber den würde ich dann schon hinkriegen. Also die entscheidende Frage ist morgen tatsächlich, schaffe ich die Schwimmrunde? Und das werde ich feststellen, ob ich es schaffe oder nicht. Da bin ich aber, glaube ich, jedenfalls dann doch inzwischen alt und vernünftig genug, um irgendwann auch zu sagen, wenn es gar nicht geht, nein, dann höre ich eben auf.
Was ist das Besondere am Ironman auf Lanzarote?
Also für mich ist das so eine Hassliebe. Diese Insel ist einfach sehr, sehr schön. Die Landschaft ist sehr schön, ist sehr reizvoll. Diese Vulkanlandschaft auf der einen Hälfte der Insel und die andere Hälfte der Insel ist sehr, sehr grün. Sie ist sehr bergig und ich mag Berge einfach gerne auch. Ich fahre mit dem Fahrrad gerne Berge hoch und gar nicht so gerne Berge runter, weil es dann immer so kalt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich sehr anstrengend durch die Berge und durch die Hitze und durch den Wind. Aber es ist ein ganz besonderes Rennen. Viele sagen, es ist das Rennen von den Ironman-Rennen, das dem großen Ironman auf Hawaii am ähnlichsten ist. Und vielleicht ist es auch das, was einen besonders reizt. Naja, und dann ist es halt nun zufälligerweise auch noch in meinem Berichtsgebiet. Da bietet sich's einfach an.
Und was reizt Sie persönlich? Also, oder was ist Ihre größte Herausforderung? Ist es das Durchhalten über die lange Zeit? Oder ist es, wo kämpfen Sie am meisten?
Ja, es ist schon tatsächlich dieses, also was den Reiz ausmacht, ist das Wissen, ja, man kann das schaffen. Und ehrlich gesagt, das kann jeder schaffen. Also wenn man so ein bisschen Energie rein investiert, ist es vor allem eine mentale Geschichte. Es kann am Ende mit einem Minimum an Trainingsaufwand, den braucht man schon, kann es jeder schaffen. Und man steht jedes Mal wieder am Start und fragt sich, boah, wie soll ich das schaffen, jetzt überhaupt 4 Kilometer als Normalmensch jedenfalls. Wie soll ich das schaffen, 4 Kilometer zu schwimmen, 180 Kilometer zu fahren und dann noch einen Marathon zu laufen? Und auch während des Rennens gibt es immer wieder Punkte, wo man sich denkt, meine Güte, was für ein Scheiß auf gut Deutsch, wieso habe ich mich hier bloß angemeldet? Und aber die letzten 2 Kilometer vor dem Ziel sind einfach mit das Größte auf der Welt. Das ist, man wird da auch ein Stück süchtig. Also da denkt man sich während des Rennens wirklich 1000 Mal, meine Güte, warum tust du das? Was soll das? Warum steigst du eigentlich nicht ab? Und man ist kaum fürs Ziel und denkt schon dran, sich für das nächste Rennen einzuschreiben.
Wir drücken die Daumen, dass Sie die letzten 2 Kilometer richtig genießen können und dann zufrieden ins Ziel ankommen. Wir werden uns bei D-Radio Wissen schon nächste Woche hören. Wieder im Programm. Kommen Sie gut von der Lanzarote wieder weg. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz und dass wir Sie ein bisschen kennenlernen durften. Gast war Reinhard Spiegelhauer, ARD-Korrespondent für Spanien und Portugal. Dankeschön.
Ja, ich danke. Es hat Spaß gemacht.
Schönen Abend noch. Tschüss. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz und wie üblich in dieser Konferenz blicken wir auf die Nachrichten. Britta Wagner hat das Studio betreten. Britta, du hast uns Nachrichten mitgebracht, die es nicht bei uns ins Programm geschafft haben. Welche
Richtig.
Sind das zum Beispiel?
Obwohl Brückentag haben wir tatsächlich ein paar Sachen nicht gemacht. Das eine ist
eigentlich... Ansonsten habt ihr alles genommen oder was?
Nein, aber meine Kollegin meinte auch schon, ich kam so und sagte so, ist es schlimm? Sie meinte, nee, es geht von der Lage her. Also von daher langweilen wir uns da oben nicht. Aus den Wissensnachrichten eine Nachricht, die wir nicht gemacht haben. Und zwar gibt es einen Kongress zum Thema Diabetes, wo diverse Studien vorgestellt wurden, die vermuten lassen, dass Feinstaub, also hohe Feinstaubbelastung, etwas mit Diabetes zu tun haben könnte. Die Meldung ist aber sehr vorsichtig formuliert und sie sagen selber, die Untersuchungen haben nur begrenzte Aussagekraft. Das klingt ein bisschen nach dem klassischen Korrelationsproblem, was fleißige Hörer bei uns bestimmt schon mal gehört haben. Das ist ja gern bei uns ein Problem, dass man sehen muss, tritt etwas gemeinsam auf, heißt, dass das eins der Grund für das andere ist. Also in dem Fall, mehr Feinstaub ist gleich Diabetes-Auslöser. Das muss man ja mit extra Studien untersuchen und am Anfang ist das ja noch nie klar. Das gibt's auch das Storchproblem, kennt ihr das? Das Storchproblem, mehr Kinder, gibt's auch ein ganz klassisches Beispiel aus der Forschung. Da wurde man untersucht, in Orten, wo mehr Störche sozusagen auf den Dächern sind, gibt es auch mehr Kinder. Das war dann so der Beweis, der Storch bringt die Kinder. Nein, war natürlich nicht der Beweis, sondern es war eben nur Zufall auf dem Land.
Ja, ich erinnere mich schwach, was immer gerne in der Statistik quasi.
Genau, das ist so ein Klassiker, genau. Und das wäre jetzt hier dann auch wieder ein Fall. Deswegen haben wir gesagt, wir warten mal ab. Feinstaub ist ja auch ein Thema, was uns noch weiter beschäftigt, wenn sich das bestätigt.
Sonst würde unsere Frau Schüller anrufen, unsere Statistikerin, und das für uns sicherlich herausfinden.
Genau, vielleicht ist das ja auch mal ein Thema für Sie. Wir verfolgen das auf jeden Fall weiter, haben wir heute nicht gemacht. Und aus der Welt auch ein paar absurde Themen, die wir nicht gemacht haben, aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen aus Thailand die Meldung, dass ein Mann festgenommen wurde, weil er menschliche Föten als Glücksbringer verkauft hat. Das fanden wir so eklig, dass wir das dem Hörer nicht zumuten wollten. Deswegen werde ich auch nicht weiter erläutern, nur erklären, wir hatten es nicht. Und eine wunderbare Meldung für alle Kölner und Düsseldorfer. Wir sitzen ja in Köln, deswegen dingelt natürlich erstmal gleich die Meldung, ein aggressiver, volltrunkener Düsseldorfer ist am Kölner Dom hochgeklettert und wurde auch noch handgreiflich. Ist natürlich ein super Thema, hat die Pressestelle der Polizei Köln natürlich sofort gemeldet, überrascht uns natürlich nicht. Haben wir aber natürlich nicht gemeldet, weil nur weil jemand da ein bisschen randaliert und uns hören ja auch andere Menschen, die nicht aus Köln sind.
Aber deswegen, der hat den Dom kaputt gemacht.
Das war wahrscheinlich sein Plan. Noch steht der Dom, aber ich weiß
nicht da. Ich würde vorschlagen, man muss mal über das Sicherheitskonzept beim Kölner Dom nachdenken.
Wäre vielleicht ein Anlass, aber gut. Nee, war uns dann auch doch zu klein, das zu machen. Aber für alle Kölner Hörer und Düsseldorfer Hörer habe ich es jetzt ja untergebracht.
Ich danke dir, Britta. Und wir blicken so ein bisschen mal auf einen Ticker, den alle interessiert, quasi die Fußball begeistert sind und die sich fragen, wer ist denn im nächsten Jahr eigentlich in der ersten Liga? Hertha BSC weiterhin oder Fortuna Düsseldorf? Nora, du hast fleißig den Ticker mitgelesen.
Ich habe mich gut amüsiert.
Das ist ein
Der Stand der Dinge momentan ist, dass der Satz gefallen ist, Montag ist ja auch noch ein Tag.
Ei, also wird es heute keine Entscheidung geben?
Das hört sich so an, als könnte das Ganze sich noch ein bisschen hinziehen. Herr Stark hat auch inzwischen schon die Verhandlung verlassen und
Schiedsrichter Stark, ja.
Genau, der darf jetzt zurück nach München fliegen, zwar unter Protest der Hartaner, aber so ist es nun mal. Der Presse gibt ja keinen Kommentar.
Würde ich auch nicht.
Nö, die sitzt ja in der Verhandlung und muss fleißig tickern.
Aber was hast du für ein Gefühl? Kommt Hertha mit der Klage durch?
Man kann das gar nicht so richtig sagen. Also am Anfang, so wie ich das verfolgt habe, ging das sehr stark Richtung Fortuna Düsseldorf, dass ja eigentlich gar keiner was Böses wollte und dass alle ganz friedlich waren. Es gab die Aussage von Schiedsrichter Stark, dass er nicht genötigt worden wäre, wie es vielfach hieß, das Spiel wieder anzupfeifen, sondern dass die Polizei grünes Licht gegeben hat und es für ihn keinen Anlass gab oder er keinen gesehen hat, das Spiel dann nicht anzupfeifen, weil die Verantwortung für die Sicherheit eben die Polizei hat. Aber es war nicht so, dass er genötigt wurde, weil die Polizei sonst nicht garantieren konnte, dass es ruhig bleibt. Auf der anderen Seite gibt es die Hertaner, die tatsächlich davon berichten, dass sie sich massiv Sorgen gemacht haben. Vor allen Dingen die Südamerikaner, die auch Angst um die Familien hatten, die auf den Tribünen saßen. Ja, und so läuft das Ganze jetzt weiter munter.
Es gibt auch ein paar Stellen, bei denen man schmunzeln könnte.
Ja, es gibt so ein paar Stellen, die sind doch recht kurios, muss man sagen. Da gibt es zum Beispiel die Aussage von Co-Trainer Kovic, ist das, glaube ich. Ante Kovic, genau. Genau, ich muss mal gerade parallel kurz nachlesen. Es ist Niemeyer, der was erzählt hat zu Vermummten. Und der ist wohl vom Richter dann gefragt worden, dass ob ein Schal denn ausreichen würde, den man vor Mund und Nase gebunden hat, um sich zu vermummen. Ich finde die Nachfrage doch recht seltsam, weil wenn man von einer Person nur die Augen sieht, dann ist sie doch schon relativ unkenntlich.
Das reicht für Juristen nicht, das muss definiert werden, kenne ich auch.
Reicht ein Schal?
Ja, solche Sachen gibt's da. Dann gibt's, das ist aber, glaube ich, nur im Ticker lustig, weil es ein bisschen Situationskomik ist. Wolfgang Starks Schiedsrichterassistent Mike Pickel bestätigt Kobiaschwilis Schlag, Doppelpunkt, das habe ich gesehen. liest sich ganz amüsant eigentlich. Wie das jetzt ausgeht, ich habe keine Ahnung.
Ich fand es ganz lustig, dass, vorausgesetzt, man darf das Wort lustig überhaupt verwenden, aber es ist so, dass Torhüter Kraft von Hertha BSC gesagt hat, dass gerade die Südamerikaner nicht geweint vor Traurigkeit hätten, sondern weil sie Angst hatten. Angst vor den Fans, die im Stadion wüteten. Immer sind es die Südamerikaner.
Weiß ich gar nicht, ob es immer die Südamerikaner sind. Ich weiß halt nur, ich habe die Bilder von vor 3 Jahren im Kopf, als Hertha abgestiegen ist, als die Fans mit Metallstangen auf den Platz gerannt sind. Ich weiß nicht, ob jemand von denen das mitbekommen hat, aber ich glaube, wenn man so eine Situation mal erlebt hat, dann wirkt das auf einen schon bedrohlich, wenn am Rand eine ganze Menge Fans stehen. Und es stand ja wirklich extrem auf der Kippe, das Spiel. Also keiner kann wirklich sagen, ob die alle friedlich geblieben wären, wenn die Hertha noch ein Tor geschossen
auch gerne
hätte.
Beispiele für große Rivalitäten, sage ich mal. Muss man nur mal an Chile denken, die beiden Hauptstadtclubs aus Santiago und Brasilien ja auch. Also vielleicht ist die Angst auch gar nicht unberechtigt.
Das stimmt. Ansonsten am Wochenende steht an das Champions-League-Spiel. Euer
das
Tipp?
Große Finale.
Bayern München gegen Chelsea, Britta.
Na, ich bin natürlich Münchnerin, da muss ich natürlich für Bayern sein, keine Frage.
Ich glaube Nora auch, oder?
2-1, sage ich.
Also ich, da Chelsea doch relativ wenig Stammspieler auf dem Platz haben dürfte, weil da noch mehr gesperrt sind als bei den Bayern, glaube ich auch, dass die Bayern das machen. Mal davon abgesehen, dass die nach dem Pokal-Desaster echt noch was gut zu
hungrig
machen
sind,
haben.
Hungrig sind, genau. Daran glaube ich auch.
Naja, ob die hungrig sind, weiß ich jetzt nicht. Sie waren ja die klar bessere Mannschaft. Aber sie haben definitiv was gut zu machen.
Überragend in der ersten Halbzeit. Nur in der ersten Halbzeit überragend.
Das reicht im Zweifel auch nicht, wie wir gesehen haben.
Überragend finde ich die Leistung von den Hörern, die vielleicht heute das Aerobic gelöst haben, denn es ist schon unter der Überschrift sau schwer vermerkt. Und Nora, ich habe mir die Spielregeln durchgelesen, ich habe sie nicht verstanden. Kannst du sie zusammenfassen?
Wir haben ein paar Schnipsel zusammengebaut aus verschiedenen Titelmusiken von Filmen. Und aber nur einige davon sind als Dreiteiler im Kino gelaufen. Es ging, zum einen muss man natürlich die Titelmusiken erkennen, ne? Und die andere Schwierigkeit war, was davon war denn dreiteilig auch im Kino zu sehen?
Aerobic.
So schwer.
Ist die Mission erfüllbar? Wir sagen ja.
Die Mission ist erfüllbar, allerdings war die, glaube ich, nicht ganz so einfach.
Sonst hätten wir die auch nicht so schwer genannt.
Richtig. Ich glaube, wir lösen erstmal, welche Musiken das waren und dann, wie viele Teile es zu dem jeweiligen Film gab.
Genau, gib die Lösung.
Und zwar war Musik 1 aus Der Pate, wie wir wissen, ein Dreiteiler. Musik 2 war aus Herr der Ringe, wie wir wissen, ein Dreiteiler. Musik 3 war aus Fluch der Karibik.
Oh, ein
und der hat inzwischen, nein, der hat inzwischen 4 Teile. Ich weiß gar nicht, wie viele die davon noch basteln wollen, aber bisher sind es 4.
Fällt also raus.
Fällt raus. Dann haben wir Nummer 4, Zurück in die Zukunft, auch 3 Teile. 5 war die Matrix, auch eine Trilogie. Und die Nummer 6 war Mission Impossible, zuletzt MI4, glaube ich, im Kino gewesen.
Mag sein.
Damit sind,
bestimmt ein toller Film.
Genau, damit gehören nicht zu den Trilogien 3 und 6, also Fluch der Karibik und Mission Impossible. So. Jetzt sollen wir mal nachgucken,
wer gewonnen hat.
Wer gewonnen hat.
Denn es gibt heute einen Spezialpreis sogar.
Genau, den DAB Plus USB-Stick.
Yes.
Mit dem man uns auch ohne Internet empfangen kann. So, und ich mache den Zuffi hier, den Zufallsgenerator, und du sagst irgendwann Stopp.
Stopp.
Ach, du liebes bisschen. Ein,
okay, bevor du es sagst, hast...
Ja. Dann hat gewonnen Roland Berger.
Roland
Herzlichen Berger. Glückwunsch.
Dankeschön. Das war die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. In der Technik Alexander Stojanov. In der Online-Redaktion hier im Studio Nora Hespers. Mein Name ist Ingo Rottenberg. Ich wünsche einen schönen Abend, schönes Wochenende. Tschüss.